Herzlich willkommen zu noch einer neuen Folge von Hey Book Lovers. Kathi und ich melden uns jetzt im Dezember das dritte Mal bei euch, weil wir so viel noch zu erzählen haben und noch so viel mit euch teilen wollen. Kathi, ich freue mich sehr, dass du dich darauf eingelassen hast, mit mir heute über unsere Lieblingsbücher 2023 zu sprechen.
Das war so eine schöne Gelegenheit, mal zurückzublicken, was ich dieses Jahr gelesen habe. Und manche Sachen gehen ja dann doch unter. Und dann sieht man mal, was da alles Tolles dabei war. Vor allem die Dinge, die am Jahresanfang waren, die vielleicht schon so ein bisschen in den Hintergrund gerückt sind.
Ja, also in dieser Folge werden wir euch unsere Lieblingsbücher 2023 vorstellen. Und bevor wir das machen, möchte ich von dir erstmal wissen, liebe Kathi, wie bist du da denn jetzt rangegangen? Wie hast du für dich rausgefunden, welches deine Favorites in diesem Jahr sind?
Also ich bin einfach nochmal zurückgegangen zum Anfang des Jahres und habe mir chronologisch angeschaut, was ich gelesen habe. Und ich finde, die Selektion passiert von ganz alleine, indem ich einfach reinspüre, was für ein Gefühl dieses Buch hinterlassen hat. Also hat es eine besondere emotionale Bindung, dass man sofort, wenn man an das Buch denkt, wieder in dieser Welt drin ist oder den Protagonisten oder die Protagonistin spüren kann? Oder hat man vielleicht ein Learning mitgenommen, das einen total beeindruckt hat? Ja, ich glaube, so mache ich das. Wie machst du das?
Ja, auch ähnlich. Also natürlich ist es die Bücher, die ich so in den letzten Wochen und Monaten gelesen habe, das war natürlich relativ einfach dann zu sagen, ja, das und das und das, weil das noch so ganz frisch in meiner Erinnerung ist. Aber ich habe das dann auch genauso gemacht wie du und bin nochmal an den Jahresanfang zurückgegangen. Und dann waren da natürlich doch die ein oder anderen Bücher, wo ich dann, also ich habe den Titel gelesen und wusste dann sofort, ja genau, das ist es und ich kann mich an die Charaktere erinnern und ich weiß, worum es da geht. Und was ich jetzt auch interessant fand, bei all diesen Büchern, die ich auf meine Liste gesetzt habe, da brauche ich auch nicht nachzugucken, wer die Autorin ist, wer das geschrieben hat, sondern ich kann sofort sagen, ja, das hat Curtis Sittenfeld geschrieben. Bei den Charakteren ist es ein bisschen was anderes. Da merke ich einfach, dass ich so viel gelesen habe, dass ich nicht sofort sagen kann, wie die heißen, weil Namen natürlich auch oft ähnlich sind. Aber es ist sofort präsent, das Buch. Und bei mir ist es genauso wie bei dir. Es muss eine Emotion damit verbunden sein. Und was für mich auch immer ein Indikator ist, ist, wenn ich anderen Menschen von diesem Buch erzähle. Und wenn ich denen auch, also jetzt nicht nur dir, sondern auch so in meinem Umfeld von dem Buch erzähle und auch öfter das Buch dann nenne, dann ist das auch ein Zeichen dafür, dass es ein sehr, sehr gutes Buch ist. Und für mich war echt 2023 ein richtig gutes Lesejahr. Also wo viele unterschiedliche Bücher dabei waren und ja, was einfach, ich habe viele Stunden und viele Emotionen, also viele Stunden mit vielen Emotionen mit Büchern verbracht und das, ja, also es war wirklich sehr, sehr reichhaltig und vielfältig, das Lesejahr. Und wie war das für dich 2023?
Also bei mir war auch alles dabei, auch so was Historisches, Fiction, viel Fantasy, aber auch klassische Romane, auch ein Sachbuch, das mich total berührt hat, das ich auch verschenken werde oder verschenkt habe. Also es war schon sehr breit gestreut, was mir da alles über den Weg gelaufen ist. Es ist echt schön, wenn man sich das überlegt, was da alles in meinem Leben gestolpert ist als Buch.
Und was ich so krass finde, ist, wenn man jetzt überlegt, ein Jahr zurückdenkt, 2022 und sich dann überlegt, dass man 2022 noch nie von Basquiat und Violet und Zayden und Drachenreitern und so weiter gehört hat und sich und dann ein Jahr weiter und da sich eine komplett neue Welt aufgetan hat. Das ist auch, ja, es ist total schön, weil das macht auch so viel Lust auf das nächste Jahr. Wer weiß, was, welche Welten, welche Geschichten uns 2024 dann begeistern werden und reinziehen werden. Das ist schon, ja, es ist schön, da drüber nachzudenken.
Ja, und ich finde aber auch tatsächlich, wir werden da gleich drüber sprechen, aber es waren schon, man hat das ja nicht jedes Jahr, dass so ein Buch dabei ist oder Bücher, die so ganz viel Raum einnehmen in einem, ja, weil die so besonders sind. Und das fand ich dieses Jahr schon, hatte schon ein besonderes Highlight.
Und
Ja.
was ich bei meiner Liste auch gesehen habe, ist wir haben ja zwei Autorinnen auch online getroffen. Einmal im Book Club und einmal in unseren Englisch-Sessions. Und das ist natürlich auch, das bringt die Bücher eigentlich automatisch auf die Best-of-Liste, weil das nochmal so, ja, so einen Mehrwert bietet, wenn man die Möglichkeit hat, mit einer Autorin zu sprechen, der Fragen zu stellen und einfach nochmal mehr über den Schreibprozess und auch über den Hintergrund der Geschichte zu erfahren.
Das war sensationell. Also beide Male hat es mir so viel Denkanstöße gegeben und es war auch so spannend. Man sieht das Buch ja dann auch nochmal mit komplett anderen Augen, wenn man die Intention und die Geschichte dahinter kennt und die Person live erlebt hat. Also beide Male haben wir, glaube ich, eine Stunde mit den Autorinnen gesprochen. Es war echt sensationell.
Ja, super. Dann legen wir mal los. Was ist denn dein erstes Buch auf
Nee, du
deiner
musst
Best-of?
anfangen.
Ich?
Ich bestehe drauf, du musst anfangen.
Dann fange ich mal an mit den beiden Büchern, über die wir dann jetzt vielleicht nur ganz kurz sprechen, weil wir in jeder Folge über diese Bücher gesprochen haben. Natürlich auf meiner Best-of-Liste sind Fourth Wing und Iron Flame von Rebecca Yarros, die Romantasy Sensation, die die Welt im Sturm erobert hat, nicht nur im englischsprachigen Raum, sondern auch im deutschsprachigen Raum. Und Fourth Wing und Iron Flame gehören auf jeden Fall auf meine Best-of-Liste und auf deine bestimmt auch, oder?
Absolut. Also ich würde sogar fast wagen zu behaupten, dass die damit eine eigene, also es wären ja mehrere Bände, dass die da eine eigene Welt geschaffen hat, wo sie die wirklich noch lange überdauern wird. Ja, also ich glaube, da haben wir schon dabei zugeschaut, wie etwas Exzeptionelles rausgekommen ist. Ich habe ja auch ein paar andere Bücher von ihr gelesen, die komplett anders sind, aber damit hat sie wirklich was ganz Besonderes geschaffen.
Ja, und das finde ich, das ist auch bei Harry Potter hatte ich die Erfahrung auch, dass ich Harry Potter ja auch in Echtzeit gelesen habe und dann immer darauf gewartet habe, wann kommt der nächste Band raus. Und das ist natürlich, das macht jetzt auch noch mal mehr Spaß, dass jetzt so dass man Teil dieses ganzen Hypes und dieses kulturellen Phänomens ist und man auch immer wieder, ich finde das ganz interessant. Ich habe gestern mit zwei Bibliothekarinnen zusammengesessen, die dann auch eine hatte es gelesen, die andere noch nicht, aber natürlich hat man auf einmal so einen Anknüpfungspunkt mit total fremden Menschen, die dann auch sagen, ja, genau, Fourth Wing und das ist ja jetzt voll der Hype und es war ein ganz interessantes Gespräch.
Ja, das stimmt. Also da das so breit ist und dieser Vergleich mit J.K. Rowling ist auch schön, weil wir ja auch darauf gewartet haben sehr, dass der zweite Band jetzt rauskommt mit Iron Flame. Und ich weiß noch, dass meine Freundin Steffi, die hat in London studiert Design und die hat mir damals den ersten Band von Harry Potter geschickt, nachdem sie ihn gelesen hat, gesagt, du musst es lesen. Und ich habe mir gedacht, was, so ein Kinderbuch? Und das war dann auch angesteckend. Danach musste ich auch jedes Buch gleich haben, wenn es in England rausgekommen ist. Also
Ja,
das war
ja.
also definitiv eins unserer Highlights. Wir haben ja nicht kein Ranking gemacht von was das Allerbeste war, sondern stellen jetzt hier die Bücher vor, die wir insgesamt gut fanden.
Genau.
Und diese beiden da gehören wir beide, glaube ich, sind wir da uns sehr einig, dass das mit die absoluten Highlights waren, in diese Welt einzutauchen.
Interessant finde ich, ich habe von dem Publisher, ich glaube Neuseeland und Australien, die haben so einen Reel auf Instagram gepostet und haben da ganz viele Leserinnen interviewt. Das waren alles so junge Frauen. Und da habe ich echt gedacht, also ihr habt da vergessen, dass auch mittelalte Frauen und wahrscheinlich auch ältere Frauen und bestimmt auch Männer dieses Buch auch total gut finden und da auch was zu sagen hätten. Das fand ich total schade, dass das alles nur, die waren so um die 20, würde ich sagen. Eine ganz, ganz junge Zielgruppe. Und da war ich echt ein bisschen enttäuscht, dass da überhaupt keine ältere Frau mit dabei war, die da interviewt haben.
Ja, das stimmt. Ich habe auch auf Instagram gesehen, dass viele Frauen ihren Männern das Buch zum Lesen gegeben haben. Und dann gibt es so Reels, wo man sieht, wie die Männer nichts anderes mehr machen, als dieses Buch verschlingen, weil sie wissen wollen, wie es weitergeht. Und da auch voll angetan sind. Also da hast du bestimmt recht. Da haben sie eine Menge an Menschen vergessen.
Dann deine Liste. Was steht da ganz oben?
Ich habe am Anfang des Jahres über die letzten Weihnachtstage, die Weihnachtsferien, das Buch Tomorrow, Tomorrow and Tomorrow von Gabrielle Seven gelesen. Und dieses Buch, das klingt bis heute nach, abgesehen davon, dass es das wunderschönste Cover der Welt hat. Ich habe es jetzt leider gerade nicht da. Aber es ist wahnsinnig schön, das Cover, finde ich. Und das ist eine Story von Sam und Sadie, so eine Coming-of-Age-Geschichte, die sich schon als Kinder kennenlernen. Und das Buch beginnt damit, dass sie in der U-Bahn sind, in so einer Menge Menschen und sich da plötzlich wiedersehen. Und es erzählt die Geschichte der beiden. Es ist immer so ein Spark zwischen den beiden. Sie sind beste Freunde und arbeiten kreativ zusammen. Und da springt man dann in die Computerspielewelt der 90er Jahre, wo, denke ich, noch viele Dinge möglich waren, weil es noch nicht so viel gab. Und sie entwickeln ganze Welten für Spiele. Man lernt dann übrigens auch, was da alles dahinter steht, also wie die Geschichte entwickelt wird und wie viele Gedanken da dahinter stehen, dass es für den User eine schöne Erfahrung ist und wie die Ansprüche der User sind. Und gleichzeitig spürst du auch mit jeder Pore die 90er Jahre. Du begleitest sie über mehrere Dekaden durch ihr Leben. Und ja, es geht um Freundschaft, es geht um darüber, wie man mit Fame umgeht, um Liebe, auch Kunst, also Computerspiele, Gaming als Kunst. Und dieses Buch hat es einfach geschafft, ganz, ganz, es ist kein warmes Gefühl, aber ein ganz berührendes Gefühl für diese beiden, für Sadie und Sam, bei mir zu hinterlassen. Also absolute Leseempfehlung.
Ich habe es immer noch nicht gelesen.
Ja, obwohl du so davon, Zeitpunkt, ja.
Ja, obwohl du so davon geschwärmt hast, habe ich immer noch drum herum gegriffen. Aber ich habe es jetzt wieder auf dem Radar.
Was hast denn du noch mitgebracht, Tina?
Bei mir steht als nächstes auch ein Buch, was ich in den ersten Monaten von 2023 gelesen habe. You Could Make This Place Beautiful von Maggie J. Smith. Habe ich im Podcast auch drüber gesprochen. Das ist eine Dichterin, die aber dieses Buch nicht, es ist sehr, also vom Schreibstil merkt man das, dass sie eigentlich dichtet und es geht aber darum, um die Trennung von ihrem Mann und wie sie herausfindet, dass er eine Affäre hat und wie die Trennung dann verläuft und ist also ein Memoir, was autobiografisches und es ist, also hat ein wunderschönes Cover, das ist ja, ist bei mir ja genauso. Wenn ein Cover schön ist, dann finde ich das auch nochmal einen Mehrwert. Aber das ist einfach, also es ist sehr persönlich. Es ist sehr emotional, aber es ist vor allen Dingen wunderschön geschrieben. Da ist der Schreibstil ist was ganz, ganz Besonderes. Das ist jetzt keine Geschichte in dem Sinne, in die man so reingesogen wird, aber die einen unheimlich berührt. Und so ein Buch, so eine Art Buch habe ich auch noch nicht gelesen. Also als was das angeht, ist es auch einzigartig von der Art, wie es geschrieben ist.
Ich habe ein Buch mitgebracht noch, das habe ich, bei mir steht 2. April, habe ich es fertig gelesen, also im Frühjahr. Das wird auch gerade verfilmt oder ist vielleicht auch schon fertig, weiß ich nicht. The Nightingale heißt es, von Christian Hanna. Und das ist eine Geschichte über den Widerstand im Zweiten Weltkrieg in Frankreich. Und diesmal sind Frauen im Mittelpunkt. Und die Geschichte, der Roman erzählt im Endeffekt, wie es den Frauen im Krieg ergangen ist, was ja auch so ein bisschen oft in den Hintergrund drückt. Die Männer waren an der Front und die Frauen waren allein zu Hause mit den Nazis sozusagen, die es alles besetzt hatten und mussten dafür sorgen, dass irgendwoher Essen kommt, dass alle versorgt sind, dass man sich unter dem Radar bleibt und nichts passiert. Und ja, es ist die Geschichte von Vianne und Isabel, zwei Schwestern, die auf sehr unterschiedliche Art und Weise sich entscheiden, einen Widerstand gegen die Nazis in die Wege zu leiten oder da teilzunehmen. Und ja, es geht um Überleben und auch um ganz viel Menschlichkeit. Und dieses Buch hat mich berührt, glaube ich, vor allem deswegen, weil man es komplett aus der Perspektive der Frauen sieht, wie es den Frauen da im Zweiten Weltkrieg ergangen ist. Natürlich sind da auch Männer mit dabei in dem Buch und nicht nur als böse, aber die stehen einfach im Mittelpunkt. Das fand ich, ja, das hat was hinterlassen bei mir und ich habe auch nochmal viel gelernt. Was hast denn du noch mitgebracht, Tina?
Ja, dann ich gehe mal in die ganz andere Richtung. Und zwar das Buch, was ich als letztes gelesen habe. Das hat mich nämlich aus dem Iron Flame Rut, also in diesem, da wo ich so festgesteckt habe und kein Buch gefunden habe nach Iron Flame, in das ich eintauchen konnte. Eine Romance Novel ist für mich, glaube ich, immer gut als Palette-Cleanser, um wieder was anderes lesen zu können. Und das ist The True Love Experiment von Christina Lauren. Und Christina Lauren ist ein Autorinnen-Duo. Also es sind zwei Frauen, die zusammen Bücher schreiben. Und die, also das ist jetzt, glaube ich, Buch 30. Also die sind ganz bekannt und ganz erfolgreich in den USA. Und dieses Buch, das hat so viel Spaß gemacht zu lesen. Die Protagonisten sind einmal Felicity, und die ist selber Romance-Autorin und glaubt jetzt aber selber nicht mehr an die große Liebe und das gute Ende und kann irgendwie nicht mehr schreiben. Und sie trifft auf Connor. Connor ist ein Produzent von Documentaries, von Dokumentationen. Und bekommt nun von seiner Produktionsfirma den Auftrag, ein Reality-Format zu entwickeln, eine Dating-Show, also so ähnlich wie The Bachelor oder The Bachelorette. Und wie es dann so ist, Fizzy wird nun die Bachelorette, also diejenige, die auf der Suche nach der großen Liebe ist. Und es ist dann eine ganz gute Kombination, weil Fizzy eben auch so bekannt ist und so eine große Community hat und natürlich die Produktionsfirma dann hofft, dass all die Frauen, die ihre Bücher lesen, dann auch diese Sendung gucken werden. Und das Ganze ist dann noch kombiniert mit so einer Dating-App, wo du The True Love findest, eine DNA-Analyse. Das ist, glaube ich, auch ein Vorgängerbuch, wo es darum geht, dass diese Methode entwickelt wird, per DNA dann dein Diamond Match, ist, glaube ich, das Höchste, was es gibt, zu finden. Und ja, also es macht unheimlich Spaß und es ist natürlich von Anfang an klar, dass Fizzy in ihrer Dating-Show alle Männer nicht nehmen wird, also alle Männer, die sich da vorstellen, sondern natürlich endet sie, she ends up with Connor am Ende. Es ist ja kein Geheimnis, aber es hat echt so viel Spaß gemacht, dieses Buch zu lesen. Und ich möchte einen Satz daraus vorlesen, den fand ich total gut. Weil bei Romance ist es ja immer noch so, dass das so ein bisschen nicht so richtig gute Literatur und man weiß ja genau, wie es ausgeht und viele Leute reden, glaube ich, nicht darüber, dass sie sowas gerne lesen. Und da sagt Connor zu Fizzy, weil sie eben so sehr an sich zweifelt, seems it is pretty hard to write a compelling book when the reader already knows the ending. Und das ist dieser Satz, der hat bei mir echt nachgehallt, weil das ist ja wirklich die ganz große Kunst, dann eine Geschichte so zu schreiben, dass auch wenn du weißt, wie es ausgeht, du trotzdem von Seite 1 bis zum Ende dran bleibst und es Spaß macht. Und The True Love Experiment macht auf jeden Fall richtig, richtig viel Spaß zu lesen.
Oh, das klingt wirklich, als ob das auf meine Liste kommt für nächstes Jahr.
Ja.
Das klingt total gut.
Ist wirklich ein total, weißt du, wenn du einfach mal so ein Buch brauchst, wo du auch nicht, ja, wo du nicht viel nachdenken musst und was auch, was du dann hinterher auch wieder loslassen kannst, das, weil du jetzt nicht in so eine komplett neue Welt oder dich so mit Problemen von anderen Menschen beschäftigen musst, das ist echt gut. Also, kann ich dir sehr empfehlen.
Sehr gut. Ich habe auch was du auch gelesen hast, in die gleiche Richtung. Ich kriege nämlich, ich folge auf Instagram Saturday Night Live. Ach. Und da ist es ja traditionell so, dass regelmäßig ein Celebrity aus unterschiedlichen Genres und Bereichen die Show übernimmt und zusammen mit dem Cast dann etwas entwickelt, was zu ihm passt, also Sketches und die Unterhaltung. Und da haben wir so ein schönes Buch dieses Jahr gelesen, Romantic Comedy von Curtis Sittenfeld, von der wir dann gleich noch mal verschiedene andere Bücher gelesen haben. Wir haben von der letztes Jahr schon Rotham gelesen. Und dieses Buch hat uns aber irgendwie so um Ostern war das, auch so ein bisschen aus den Schuhen gehoben, weil es so schön war.
Ja.
Und ich erzähle jetzt einfach mal ganz kurz noch, um was geht. Es geht um Sally, die ist eben eine kreative Schreibende in so einer fiktiven Show in New York. Und die ist schon Ende 30 und sie ist nicht auf der Suche nach der Liebe. Die ist glücklich mit ihrem Job, der sie fordert, der ihr Spaß macht. Sie hat eine Reihe an Kollegen und einer ihrer Kollegen, und das passiert nicht zu selten, der hat sich verliebt in eine der Celebrities, die in der Show zu Gast waren, und beginnt mit der eine Beziehung, und das sieht ziemlich schnell danach aus, als würde das auch ernst werden. Und sie fragt sich, wie das sein kann, dass sehr oft mittelmäßig aussehende oder durchschnittlich aussehende Männer mit diesen wunderschönen Frauen, die bei ihnen in der Show zu Gast sind, eine Beziehung anfangen, aber umgekehrt, das nie passiert. Und sie ist dann auch ziemlich sauer, weil sie sich denkt, das hat auch was mit einem gesellschaftlichen Konstrukt zu tun, wobei ich sicher bin, dass sie recht hat. Und ihre Wut kanalisiert sie dann in einen Sketch rein für den nächsten Gast, der kommen soll, nämlich einen Sänger, Noah heißt der, und wo sie das Ganze dann auch nochmal thematisiert. Und im Gespräch über diesen Sketch lernen sie sich kennen. Diese Geschichte, das ist eine der ersten Geschichten, glaube ich, die wir gelesen haben, eine Liebesgeschichte, die auch die Pandemie durchlebt, was ich auch ganz spannend fand. Das Buch wechselt mittendrin von einer begleitenden Erzählung zu einem E-Mail-Verkehr zwischen den beiden. Und ich möchte es gar nicht mehr so viel verraten, glaube ich, aber es ist wirklich eine schöne Liebesgeschichte zwischen einer Frau, die es nicht gesucht hat, also wie man das sonst immer sieht, die drauf gewartet hat, dass endlich er kommt, und die eigentlich fein mit ihrem Leben war, und einem Sänger, der, glaube ich, auch nicht drauf gewartet hat zwingend und eben sehr gut aussieht und dieses Konstrukt, das sie in ihrem Kopf hat, das sie so wütend gemacht hat, ein bisschen umdreht.
Das hatte ich auch auf meiner Liste der besten Bücher 2023. Ich mache dann auch gleich weiter mit einem Buch, von dem ich weiß, dass das auch auf deiner Liste steht, und auch ein Buch, wo es um die Pandemie ein bisschen zumindest geht. Das ist Tom Lake von Ann Patchett. Das haben wir beide in unseren Sommerurlauben in den USA entdeckt, weil es da überall in den Buchläden lag. Und da geht es eben auch um die Theaterwelt eigentlich. Und zwar nicht die glamouröse Theaterwelt in New York oder in einer großen Stadt, sondern in einer Kleinstadt. Und um die, das nennt man Theater Company, also eine Theatergruppe, die heißt Tom Lake. Und die Hauptdarstellerin heißt Lara. Und Lara erzählt die Geschichte, wie sie den jetzt berühmten Schauspieler Peter Duke kennen und lieben gelernt hat als junge Erwachsene. Und diese Geschichte erzählt sie ihren drei Töchtern, die nämlich wegen der Pandemie auf der Kirschfarm, also sie haben eine Farm mit ganz vielen Kirschbäumen, Süß- und Sauerkirschen sind es, glaube ich. Und die drei Mädels sind zu Hause, weil sie nicht im Studium sein können, weil alles zu hat, und helfen ihren Eltern beim Kirschenpflücken. Und in diesem Buch passiert gar nicht so viel. Das ist kein Page-Turner, ist kein spannendes Buch, aber ich muss immer wieder daran denken, Kathi, dass du gesagt hast, das ist so wie eine Decke, die man sich umlegt oder unter die man sich kuschelt. So ein Buch ist das. Das ist so, hinterlässt so ein schönes, warmes Gefühl, und ja, war auch im Sommer perfekt zu lesen, aber ich glaube, es ist auch ein ganz schönes Buch für den Winter, wenn man sich da in seine Couch-Ecke mit Tee und Decke kuschelt. Also Tom Lake von Ann Patchett. Und von Ann Patchett hatte ich noch mehr, also ich hatte von der, glaube ich, Commonwealth vor ein paar Jahren schon mal gelesen und bin dann durch Tom Lake auf ihre Essay-Collection These Precious Days gestoßen. Hast du davon schon gehört oder das gelesen?
Nee, noch gar nicht.
Das habe ich jetzt auch in den letzten Monaten gelesen, das Buch. Das Schöne an so einer Essay-Collection ist ja, dass man einfach immer mal wieder hier und da ein Essay liest und gar nicht das ganze Buch von vorne bis hinten durchlesen muss. Und das ist auch eine ganz, ganz große Empfehlung, diese Essays zu lesen. Sehr, sehr persönlich, sehr privat. Vieles auch aus ihrer Vergangenheit von Ann Patchett, aber eben auch vieles aus ihrer Gegenwart. Sie wohnt in Nashville und hat dort einen Buchladen, Parnassus Books. Und darüber spricht sie und schreibt sie ganz viel. Und da ist ein Essay drin, das heißt auch These Precious Days. Da spricht sie über die Krebserkrankung einer Freundin. Und das ist ein ganz, ganz schönes Essay über Freundschaft und über Freundschaft im späten Alter. Also die beiden haben sich tatsächlich erst kennengelernt, ja eigentlich auch erst kurz vor dem Tod der Freundin und spielt auch, was heißt, nee, spielt nicht, weil ist ja kein Spiel, ist auch während der Pandemie, dass diese Freundin bei ihr dann wohnt, weil sie in Nashville diese besondere Behandlung für ihre Krebserkrankung bekommen kann. Und das ist so, es ist so traurig und es ist so schön. Und ja, Ann Patchett kann einfach, sie ist eine Magierin der Worte, die so ein wohliges, warmes Gefühl bei einem hinterlässt. Also These Precious Days kann ich dir, Kathi, auch sehr empfehlen und auch jedem anderen natürlich.
Ja, ich habe noch mitgebracht ein Buch, an das ich immer wieder zurückdenke, The Road von Cormac McCarthy, zu dem ich normalerweise gar nicht gegriffen hätte. Aber das irgendwie, also wer Lust hat auf so ein postapokalyptisches Buch im ausgebrannten Amerika, wo es immer dunkel ist, tagsüber kaum hell wird und so Asche durch die Luft schwebt, klingt grausig. Aber das Buch ist ein bisschen wie ein Kammerspiel zwischen dem Vater und dem Sohn, die beide dort unterwegs sind und die Ostküste erreichen wollen. Und auf den Straßen müssen sie immer wieder Unterschlupf suchen, weil die Menschen natürlich sich auch gegeneinander wenden in Zeiten, wo es nichts mehr gibt. Und es gibt gar nicht so viel intensive, lange Dialoge in dem Buch, aber diese Welt, diese düstere Welt, die sich da aufbaut, die hat was ganz Anziehendes. Also das Buch ist wirklich dunkel und es ist nicht viel Hoffnung drin, aber in dieser Beziehung zwischen dem Vater und dem Sohn ist so ein kleiner Funke, und man möchte wissen, wie es weitergeht. Und das finde ich ganz besonders, weil eben nicht viel mit Dialogen die ganze Zeit gearbeitet wird, sondern du irgendwie ganz auch, du spürst diese Gedrücktheit und auch die Traurigkeit. Und ja, gleichzeitig hoffst du, dass da noch irgendein Funke Gutes in der Menschlichkeit ist. Und das schafft ja auch, muss man erstmal schaffen als Autor. Und das finde ich in diesem Buch wirklich besonders. Also wenn ich da zurückdenke, bin ich da sofort drin in dieser Situation. Es ist nicht nur beklemmend, ja, da ist schon noch viel mehr. Aber das hat wirklich was hinterlassen. Wer Lust hat auf so ein Buch, wo man in eine ganz andere Welt abtaucht und das auch literarisch, finde ich, schon auch ein bisschen anspruchsvoller ist, dann go for it. The Road von Cormac McCarthy.
Ich habe jetzt noch ein Buch, das auch auf meiner 2022 Liste, Best-of-Liste gestanden hätte. Aber ich habe es jetzt tatsächlich nochmal gelesen, weil nämlich die Autorin bei uns im Buchclub zu Gast war. Und das ist The Change von Kirsten Miller. Und das ist ein Buch, was mich, seitdem ich es gelesen habe, begleitet, woran ich immer wieder denke, an die Geschichte zwischen die Geschichte von den drei Frauen. Harriet, kriege ich es jetzt zusammen?
Oh Gott, jetzt bin ich auch blank, wo du es sagst.
Ja, aber warte mal, ich blättere mal in meinem Book Journal.
Harriet, Joe und
Nessa. Harriet, Joe und Nessa, genau. Und die drei sind mittelalt, haben mit Wechseljahressymptomen nicht zu kämpfen, das kann man nicht sagen, sondern die nutzen ihre Wechseljahresbeschwerden und daraus entwickeln sich magische Kräfte. Und sie bringen damit das Patriarchat zu Fall und klären ungelöste Mord- und Vermisstenfälle auf. Und wir haben über dieses Buch schon an so vielen Stellen in unserem Podcast gesprochen. Wer es noch nicht gelesen hat, lest es. Leider gibt es immer noch keine deutsche Übersetzung, aber traut euch da ruhig ran. Also The Change von Kirsten Miller gehört auch dieses Jahr auf meine Best of 2023 Liste.
Da bin ich voll bei. Dieses Gespräch mit der Autorin war so toll. Es war wahnsinnig interessant und spannend, was sie zu sagen hatte und wie sie die auf die Idee gekommen ist. Sie hat nämlich bisher nur Teenie- und Kinderbücher geschrieben. Und das war jetzt mal was ganz anderes. Und das hat sie so gut hingekriegt. Das ist auch übrigens relativ nah am Leben, finde ich. Also es ist jetzt gar nicht so sehr Fantasy. Es ist schwierig, eine Schublade zu stecken.
Fantastic Realism heißt das, die Kategorie. Habe ich jetzt gerade in einem Podcast gehört.
Das passt das gut.
In der Realität spielt und dann nur so ein bisschen fantastisches Element mit dazukommt.
Ja, das ist eine gute Beschreibung.
Ja. Okay, was hast du denn noch?
Ich habe noch das ist jetzt mein letztes Buch, obwohl ich glaube, eins haben wir noch gemeinsam. Das heißt The Mountain in the Sea. Das war ein total weirdes Buch. Ich habe das auch in einem Buchladen in Brooklyn mitgenommen, weil das Cover mir so gut gefallen hat. Und es ist ein Thriller, der in der Zukunft spielt. Und es geht um eine Marinebiologin, die in ein Archipel geflogen wird, weil sie dort einen Oktopus beobachten soll, der eine ganz dem nachgesagt wird, dass der also wirklich gefährlich ist. Und sie ist eben Expertin für Oktopoden und deren Kommunikationswege. Und darum geht's eigentlich auch an dem Buch. Also in dieser futuristischen Welt spielt KI eine ganz große Rolle, in der sie lebt. Und es geht aber grundsätzlich um Kommunikation, wie viel wir Menschen davon ausgehen, dass andere Wesen so kommunizieren, wie wir es tun. Und dass es aber so vielfältige Möglichkeiten gibt und dass nur weil wir nicht verstehen, wie sie miteinander kommunizieren, das nicht heißt, dass da nicht auch eine Intelligenz dahinter sein muss, ja. Und ich habe da tatsächlich viel gelernt. Einmal über die menschliche Kommunikation und dann auch darüber, aber wie man das Thema Kommunikation aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln sehen sollte. Die Geschichte tritt da fast so ein bisschen in den Hintergrund, weil das immer wieder in den Kapiteln diskutiert wird, also auch so zwischen Experten sozusagen. Aber die Geschichte treibt es dann immer weiter. Ich habe da viel Denkanstöße mitgenommen.
Okay, ich habe auch noch ein Buch mit vielen Denkanstößen. Jetzt kommen wir ja aber in den Sachbuchbereich. Also ich habe jetzt noch zum Schluss zwei Non-Fiction-Bücher, die ich auch schon an mehreren Stellen im Podcast erwähnt habe. Und das eine Buch ist The Art of Gathering von Priya Parker. Und das ist ein Buch, was mich nicht nur dieses Jahr berührt, begleitet, mir viel Wissen einfach gegeben hat für meine Arbeit als Englisch-Coach und als jemand, der viele Gatherings, also viele Zusammenkommen organisiert. Und da habe ich einfach so viele Ideen und Denkanstöße mitgenommen, die mir nicht nur im beruflichen, sondern auch im privaten Bereich sehr geholfen haben und auch noch weiterhin helfen werden. Und dieses Buch habe ich auch mit einer Englischgruppe gelesen, Kapitel für Kapitel, die auch in dem Bereich, die viele Workshops und Seminare und Coachings und so weiter geben und die da einfach auch total viel aus dem Buch mitgenommen haben, aber auch sehr wertvoll sind eben unsere Sessions, wenn wir uns über die einzelnen Kapitel unterhalten und uns dann nochmal austauschen können und tatsächlich auch sagen können, das möchte ich probieren und dann hinterher auch sagen, ja, habe ich probiert, hat nicht funktioniert oder hat nicht den Effekt gehabt, den ich mir vorgestellt habe oder war ganz super. Also das ist wirklich eine ganz große Leseempfehlung für alle, die in irgendeiner Weise Zusammenkünfte von Menschen organisieren. Und das kann auch schon eine Geburtstagsparty sein oder einfach ein Stammtischtreffen mit den besten Freundinnen. Da kann man nochmal sich Denkanstöße mitnehmen, wie man das Ganze nochmal auf so das nächste Level, so dass alle noch zufriedener rausgehen und nochmal mehr mitnehmen. Priya Parker hat auch einen ganz tollen Newsletter, wo man auch, wenn man jetzt nicht unbedingt das Buch lesen möchte, aber sich mit dem Thema auseinandersetzen möchte, kann ich auch sehr empfehlen. Den gibt's auf ihrer Webseite priyaparker.com. Da kann man den abonnieren.
Und dann kommen wir zu unserem letzten Buch, das sicher zu den allergrößten Highlights gehört von diesem Jahr. Und ganz ehrlich, hätte da niemals zugegriffen, wenn Tina nicht gesagt hätte, komm, lass uns das gemeinsam in unserer Englischgruppe lesen. Also es ist keine random Gruppe, sondern Tina leitet die und führt uns da an zu besserem Englisch. Und da lesen wir eben auch ab und an ein Buch. Diesmal hat sie eins von Laura Tremaine mitgebracht. Ja, es war sensationell. Das Buch geht, magst du erzählen, Tina, über...
The Life Council heißt das Buch, 10 Friends Every Woman Needs. Und ja, da geht's genau darum, dass wir alle einen Life Council in unserem Leben haben, der von unseren Freunden und Freundinnen besetzt ist und dass es eben in diesem Life Council nicht 10 Best BFFs gibt, 10 beste Freundinnen, sondern unterschiedliche Typen von Freundinnen, an die man da hat. Also da ist zum Beispiel the Password Keeper, jemanden, dem man ohne Zögern jegliche Zugänge zu Social Media und allen anderen Webseiten und Accounts überlassen würde, weil man weiß, die Person würde sich im Fall der Fälle darum kümmern, dass das gelöscht wird oder ja einfach Verantwortung dafür übernehmen. Dann gibt es den Daily Duty Buddy, also jemand, mit dem man den Alltag teilt, der genau weiß, welches Shampoo man benutzt oder welche Kaffeebohnen man gerne mag. Also einfach der im Alltag ganz viel teilt. Und so geht sie die einzelnen Typen von Freundinnen durch und reichert das Ganze an mit ihren eigenen Erfahrungen und ihren eigenen Geschichten. Und gibt eben ganz, ganz viele Denkanstöße. Und das ist das, glaube ich, was das Buch für uns auch so besonders gemacht hat, dass wir alle wir in unserer Englischgruppe über die Rolle, die unsere Freundinnen spielen, dass wir darüber nachgedacht haben, aber eben auch ganz viel, was für eine Freundin wir sind und wie wir mit Freundschaften umgehen, wie wir Freundschaften wertschätzen. Und das waren nicht nur richtig tolle Gespräche, die wir hatten, sondern jeder einzelne von uns hat einfach sehr viel für sich durch dieses Buch mitgenommen. Ja, und dann war natürlich the cherry oder the icing on the cake, the cherry on top of it, war dann, dass Laura Tremaine uns besucht hat in einer Session und wir ihr da nochmal all unsere Fragen stellen konnten. Und das war einfach schön.
Ja, und selbst in der Folge, in dem Gespräch mit ihr, hat sie nochmal zwei Sachen gesagt, die ich jetzt aus dem Buch noch gar nicht mitgenommen habe, die sie uns noch zusätzlich mitgegeben hat. Also zum Beispiel auch, dass wir wieder mehr Verantwortung übernehmen müssen für unsere Freundschaften und auch da sein müssen, wenn der andere uns braucht und nicht erstmal reinfühlen, ist es jetzt okay, dass ich dahin gehe? Fühle ich mich wirklich danach? Ist der Zeitpunkt vielleicht nicht richtig? Kann ich mich dem entziehen? Sondern manchmal muss man auch einfach da sein für den anderen. Auch wenn man vielleicht gar nicht so Lust hat und nicht hundertprozentig fit ist oder so. Manchmal brauchen unsere Freunde und in dieser Cancel Culture, wie wichtig das ist, dass man sich da manchmal an die eigene Nase fasst. Also sensationelles Gespräch, sensationelles Buch habe ich. Das ist sicher eins der Bücher, wo ich am meisten draus gelernt habe für mich dieses Jahr.
Ja, und für mich ist es auch, wenn ich jetzt so zurückdenke, 2023, das war ja im Frühjahr, späte Early Summer, Late Spring, würde ich sagen, also ich hatte es ja vorher auch schon gelesen, aber dass wir dann in unserer Englischgruppe darüber gesprochen haben. Und das hat echt viel beeinflusst. Also auch viele Entscheidungen, viele Momente, schöne Momente, die ich mit meinen Freundinnen hatte dieses Jahr, die sind auch dadurch zustande gekommen, weil ich dieses Buch gelesen habe. Also The Power of Books.
Mhm, absolut. Ich hatte eigentlich noch ein Buch gehabt, aber das kann ich jetzt nicht erzählen, weil das kriegst du zu Weihnachten, Tina. Und das erzähle ich dann
nächstes. Das zweite Mal, dass du das jetzt sagst.
Ja, weil es wirklich, ich habe da nochmal lange überlegt und das ist echt, das ist ein schönes Buch. Und deswegen erzähle ich nächstes Jahr davon, wir sprechen darüber. Und wir haben uns überlegt, wir haben einen Aufruf gemacht auf Hey Book Lovers, dass wenn du schöne Bücher gelesen hast dieses Jahr, die dich berührt haben oder inspiriert haben, ob du die mit uns teilen möchtest. Und wir hoffen, dass du gute Lesemomente hattest und fügen die jetzt im Anschluss an unsere Podcast-Folge hinzu. Dann kommen nämlich nicht nur unsere Tipps, sondern auch deine Tipps mit dazu.
Darauf freuen wir uns sehr. Ich bin gespannt, was da für Buchtipps noch kommen. Und dann wird unsere Leseliste, unsere TBR-Liste wahrscheinlich lang und länger.
Und hier sind eure Lieblingsbücher 2023. Los geht's!
Mein Buch des Jahres ist Anthony McCarten, Going Zero. Ich bin überhaupt kein Thriller-Leser, aber das hat mich wirklich in seinen Bann gezogen. Es ist die moderne Geschichte von Big Brother is Watching You. Nächste Edition und ach, durch die sozialen Medien, wir sind so vernetzt und wir geben so vieles von uns preis und wenn wir wollen, können wir uns gegenseitig orten. Das können wir selbst entscheiden, aber es gibt halt auch mittlerweile Sachen, die wir nicht mehr selbst entscheiden können und dieser Thriller greift die Gedanken auf, was können die Regierungen, Geheimdienste denn von uns wissen, können sie uns jederzeit aufspüren. Also mich hat diese Idee total fasziniert und der große Plot des Buches ist, wenn du es schaffst, dich 30 Tage zu verstecken, ohne dass sich irgendjemand aufspürt, dann kannst du eine Menge Geld gewinnen. Alles in allem eine absolute Empfehlung. Liebe Grüße, Nicole.
Das beste Buch, das ich 2023 gelesen habe, war Die 4-Stunden-Woche von Tim Ferriss. Ist allerdings schon ein bisschen älteres Buch, so von Anfang der 2000er Jahre. Und es ist fantastisch. Es hat mich hoch motiviert und mir ziemlich viele neue, coole Ideen gegeben.
Mein Favorit 2023 war Lessons in Chemistry, eine Frage der Chemie von Bonnie Gummis. Und mir hat es deshalb auch so gut gefallen, weil ich es tatsächlich zusammen mit unserer 16-jährigen Tochter gelesen habe. Und wir haben uns im Anschluss dann auch die Folgen auf Apple TV angeschaut und konnten da noch ganz viel dazu erklären. Ciao!
Ihr Lieben, hiermit teile ich mein Lieblingsbuch oder Bücher 2023. Ich muss vorausschicken, ich lasse absichtlich Fourth Wing und Iron Flame weg. Also ich tue jetzt so, als hätte ich die dieses Jahr nie gelesen, weil die in den letzten 4 Monaten quasi all mein Leselieben überschattet und beeinflusst haben. Deshalb tue ich jetzt so, als gäbe es die nicht. Mein absolutes Lieblingsbuch 2023 war Tomorrow, Tomorrow and Tomorrow von Gabriel Seven. Das wirklich so großartig ist, wie alle sagen. Es ist so eine ganz tolle Geschichte über Freundschaft und Liebe und Kunst und einzigartig sein und was erschaffen, Kreativität. Also ich habe wirklich jeden Satz verschlungen und wenn ich nicht gelesen habe, immer ganz viel über das Buch nachgedacht, was ich nicht mit jedem Buch habe. Das hat mich unglaublich berührt und ich werde es auf jeden Fall auch irgendwann nochmal lesen und noch ganz oft empfehlen und verschenken. Ich finde es ein ganz, ganz tolles Buch. Und auf Platz 2 setze ich Romantic Comedy von Curtis Sittenfeld. Das wäre mein Platz 1 gewesen, wäre Tomorrow nie aufgetaucht. Das finde ich so eine schöne, realistische Gegenwartsliebesgeschichte. Mit einer erwachsenen Frau und also Leuten, die irgendwie schon was hinter sich haben und was durchgemacht haben und die sich verlieben und dann auch so auf Umwegen zusammenkommen. Das habe ich, nachdem ich den letzten Satz gelesen habe, gleich wieder von vorne angefangen. Das fand ich wirklich ganz, ganz toll und war ja auch ein großer Tipp von euch. Danke dafür.
Nachdem ich über 100 Bücher gelesen habe, ist es gar nicht so einfach, sich zu erinnern. Eins festzulegen, in Erinnerung geblieben ist mir auf jeden Fall von Joe Black, Das Kreuz des Vatikans und von der Cornelia Hertel, Angst auf Hör.
Obwohl es dieses Jahr wirklich wieder richtig viele Bücher waren, die ich gelesen habe, habe ich 2 ganz klare Favoriten und ich wechsle ja immer ab zwischen Roman und Sachbuch. Und in der Sparte Roman war es natürlich ganz klar Fourth Wing. Habe mir auch den 2. Teil Iron Flame noch aufgehalten für die Weihnachtsferien, damit ich mich da auch richtig tief drin verlieren kann. Und in der Bereich Sachbücher war es für mich die Selfcare-Lüge. Und die empfinde ich als Pflichtlektüre für Frauen und insbesondere Mamas. Ich wünsche euch schöne Weihnachten und bis bald. Servus!
Meine zwei Romanempfehlungen von diesem Jahr sind zum einen von T.C. Boyle Blue Skies und das andere war von Ken Follett das Never. Fitti!
Von den vielen Büchern, die ich gelesen habe in 2023, sind mir zwei besonders in Erinnerung geblieben. Und zwar 22 Bahnen von Caroline Wahl und Kummer aller Art von Mariana Licki.
Also mein Buch des Jahres 2023 ist neben Fourth Wing und Iron Flame, die natürlich, glaube ich, sehr grandios waren und sehr, sehr fesselnde Bücher. Tom Lake, das hat mir super gefallen, einfach diese Familiengeschichte und wie das erzählt wurde und ein super Sommerlesespaß war das für mich. Also das fand ich auch super. Das wäre mein weiterer Tipp neben den anderen beiden fürs Jahr 2023. Mach's gut, ciao!
Ja, dieses Jahr habe ich fast ausschließlich Sachbücher gelesen und mein Lieblingsbuch diesbezüglich ist von Jesper Juhl. Es gibt keine unerreichbaren Jugendlichen, wie wir mit unseren Kindern in Beziehung bleiben.
Mein Lieblingsbuch 2023 war auf jeden Fall Gesang der Flusskrebse von Delia Owens. Ein sehr schönes, spannendes und doch tragisches Buch. Und mal etwas andere Bücher von Nele Neuhaus sind die Sheridan Grant Romane. Wenn es mir in die schnulzige Ecke geht, habe ich alle Bücher von Elizabeth Herron verschlungen. Eins davon ist zum Beispiel Staircase to the Moon.
Mein erstes Buch ist von Gabriele Tergit, Die Effingers. Eine wunderbare, faszinierende und vor allem berührende Familiengeschichte über vier Generationen, die sehr bewegend von Gabriele Tergit geschrieben ist. Mutig über all das, was die jüdische Gesellschaft und die Menschen damals erfahren mussten. Viele gute, schöne und fröhliche Momente, aber auch sehr viele berührende und ja, die Welt verändernde Momente. Ein spannendes Buch. Nehmt euch Zeit und Muße. Es dauert ein Weilchen, aber es ist spannend, mutig und ganz aktuell in dieser Zeit. Ein anderes, ganz kleines und schnell zu lesendes Buch ist für Architekturliebhaber das kleine rot-weiße Buch Oskar Niemeyer, Wir müssen die Welt verändern. Aufgrund meines ganz persönlichen Bezuges, denn wir waren auf den Spuren von Oskar Niemeyer in Brasilien auf Architektur unterwegs. Ich kann nur sagen, seine Architektur ist beeindruckend weltweit. Ganz viel zu sehen natürlich in Brasilien und inzwischen auch eins in Leipzig. Sein letztes Lebenswerk und eines der nur zwei bestehenden Objekte in Deutschland. In diesem kleinen Buch steigt man ein in das, was Niemeyer denkt und fühlt, wie er die Architektur sieht, aber vor allem auch mit seinem großen, zum Teil sicherlich sozialistischen Herzen, wie er die Welt und die Gesellschaft sieht und wie man sie verändern kann. Wenn man mich fragt, was für mich die Fantasie bedeutet, antworte ich, Fantasie ist die Suche nach einer besseren Welt. Oskar Niemeyer.
Hallo, ich habe für Vortragsvorbereitung Schattenwerk von Veit Lindau gelesen. Hat mich nachhaltig beschäftigt und ja, war spannend.
Mein absolutes Lieblingsbuch 2023 war Eine Frage der Chemie von Bonnie Garmus. Und es ist vielleicht sogar das beste Buch, das ich je gelesen habe. Alles Liebe und frohe Weihnachten. Tschüss.
Best of Fantasy, mein Top-Buch dieses Jahr, definitiv The Name of the Wind von Patrick Rothfuss, der Name des Windes auf Deutsch. Das hat mich so reingezogen in die Geschichte. Ich konnte das nicht weglegen. Ich bin mit dem Buch vor der Nase durch die Wohnung gelaufen und habe es überall mitgenommen und gelesen. Da ist selbst Fourth Wing nicht rangekommen und das war ja auch ein super gutes Buch. Also definitiv große Empfehlung für alle Leute, die gerne Fantasy lesen. Best of Non-Fiction waren zwei Bücher für mich dieses Jahr. Why We Sleep von Matthew Walker, auf Deutsch das große Buch vom Schlaf. Es ist so unglaublich, was Schlaf für eine Auswirkung auf den menschlichen Körper hat. Absolute Empfehlung. Das war so vollgepackt von Informationen. Definitiv muss ich das nochmal lesen. Das zweite Best-of-Non-Fiction-Buch war für mich Unwell Woman von Eleanor Cleghorn. Auf Deutsch heißt das Die kranke Frau, wie Sexismus, Mythen und Fehldiagnosen die Medizin bis heute beeinflussen. Ein Buch, das echt schwere Kost ist. Es geht um fiese, unmenschliche Versuche an Frauen, hauptsächlich Sklaven und Prostituierte. Aber es ist wirklich sehr augenöffnend und es ist harte Kost, aber nur zu empfehlen.
In diesem Jahr habe ich auch wieder Club der Zeitreisenden, die Buchserie von Julia Sterling, verschlungen. Ich liebe es, in die Zeiten einzutauchen, wirklich in meine Fantasie, in die Bücher abzutauchen. Und Julia schafft es einfach, jedes einzelne Buch so spannend zu schreiben, zu erzählen, dass man einfach gefesselt ist. Und auch wenn man zwischenrein denkt, ach, jetzt kommt dies und jetzt passiert das, hat Julia das Talent, in ihren Büchern es immer wieder zu schaffen, einen zu überraschen.
Mein Buch 2023 ist definitiv Things We Never Got Over von Lucy Spohr. Ich bin ein klassisches Cover-Opfer geworden oder gewesen. Habe es mir nur gekauft, weil ich das Cover so toll fand und weil da irgendwie drauf stand, BookTok Found. Dachte ich mir, ich muss mich dem jetzt auch mal hingeben. Aber ich habe die englische Variante gelesen und es fand es mega toll und inspirierend. Ja, also es ist so mein Found und ich habe mir alle drei Bücher aus der Reihe jetzt gekauft. Das ist tatsächlich mein Favorit. Und sie hat jetzt diese Woche bekannt gegeben, es soll auch verfilmt werden.
Ich habe noch gar keinen Favoriten für 2023, aber vielleicht bin ich gerade dabei, ihn zu lesen. Und zwar lese ich gerade Search von Michelle Hanneman. Und es geht darum, dass ihre Kirche, spielt in den USA, ihre Kirche einen neuen Priester sucht und sie bei diesem Search-Komitee mit dabei ist, um diesen Priester auszuwählen. Und ich fand es super spannend, weil das Kirchensystem einfach so ganz anders funktioniert und mir viel offener erscheint. Und ich gar nicht wusste, dass man an dem Prozess dann auch so mitwirken kann. Und das fand ich sehr interessant, den Gedanken. Und bin jetzt gerade noch dabei, es zu lesen, aber habe viel Vergnügen daran. Und deswegen wird es vielleicht mein Favorit 2023.
Hallo, hey Booklovers. Ich fand letztes Jahr oder dieses Jahr, was meine besten Bücher waren, waren natürlich die vom Buchclub. Und dann fand ich noch super toll alles von Emily Henry. Und zwar los ging es mit You and Me on Vacation. Das fand ich total witzig und amüsant. Dann Happy Place und Book Lovers. Alle drei fand ich richtig lustig, amüsant zu lesen. Mit viel Witz und Charme und einfach ein super Bücher für einen Urlaub.
Du wolltest gerne wissen, was mein Lieblingsbuch war 2023. Und die Antwort ist tatsächlich relativ einfach. Und zwar war das Red, White and Royal Blue von Cassie McQuiston. Eine relativ seichte Liebesgeschichte, die mich aber sehr, sehr, sehr bewegt hat im Sommer. Und wenn ich rückblickend auf dieses Jahr zurückschaue, dann überstrahlt das Buch irgendwie immer noch alles. Genau. Ich wünsche euch einen schönen Jahresrückblick und vielen Dank, dass ich mich beteiligen durfte. Ciao.
Vielen Dank für eure vielen Buchempfehlungen. Die Liste für 2024 ist
lang geworden. Danke, dass ihr mitgemacht habt.
Und sonst wünschen wir Happy Holidays
und einen guten Rutsch.
Ja, genau, ins neue Jahr und freuen uns dann, wenn wir uns nächstes Jahr hören.
Bis nächstes Jahr. Tschüss.
Tschüss.